Einleitung. Wir gehen gerne essen, meine Frau und ich. Das machen wir furchtbar gerne. Das ist so schön, so nach einem langen Tag dann abends frei zu haben, sich schick zu machen ein bisschen. Nur ein bisschen, nicht so, dass es unbequem ist. Aber dann, ja, dann bleibt die Küche mal kalt und man gibt eine Bestellung auf, isst was Leckeres, hat Zeit zum Reden einmal miteinander und anschließend vielleicht noch einen Spaziergang. Das ist was ganz Tolles. Wenn ich wünschen darf, dann enden wir meistens beim Griechen. Das ist in der Regel so. Wenn Lydia wünscht, dann kann ganz alles Mögliche bei rauskommen. Chinese, Mongole, alles Mögliche. Italiener. Aber Grieche ist nicht gleich Grieche. Und damit wir wiederkommen, müssen ein paar bestimmte Sachen auch stimmen. Also zum Beispiel das Fleisch, das darf nicht zu fettig sein und darf auf keinen Fall mit von Sehnen durchzogen sein. Das mag ich gar nicht. Es muss, und also so hastig gebratenen Gyros, wo es innen drin noch so ein bisschen schleimig ist, das mag ich nicht. Das muss auch griechisch gewürzt sein. Also das hat ja so etwas ganz Besonderes. Und das Ambiente des Restaurants muss auch stimmen. So lauschige Ecken, wo man so ein bisschen für sich ist und nicht so ganz in der Masse mittendrin, das ist auch schon toll. Es ist, und außerdem, last but not least, das Preis-Leistungs-Verhältnis muss auch stimmen. Ich denke, ihr kennt das, ja, das ist auch gut. In meiner ersten Stelle in Oldenburg, da war die Suche nach dem richtigen Griechen ganz einfach, weil es nur einen gab. Und der war auch zufällig ganz gut. Also das Athen, das haben wir immer gerne weiterempfohlen. Hier war es schon ein bisschen schwieriger. Es gab mehrere zur Auswahl und bis heute, sind immerhin 9 Jahre, gibt es keinen Griechen, den wir uneingeschränkt weiterempfehlen. Es gibt vielleicht so ein 2/3 Lieblingsgriechen, den wir haben, sage ich aber nicht welchen. Aber in Hannover, also Hannover kann ich euch sagen, da wissen wir, meine Frau nickt, sie weiß ganz genau, obwohl es schwierig ist, es gibt Griechen wie Sand am Meer in Hannover, da haben wir zufällig einmal einen Gutschein bekommen von einem Griechen namens Minoas. Also so heißt das Restaurant Minoas. Ich habe mich schon gefreut. Ein Grieche mit einem plattdeutschen Namen, weiß ja jeder, Minoas heißt meine Oase auf Deutsch. Und ich dachte, das stimmt schon mal. Und wir sind gekommen, und also Hannover im Heidkampe, müsst ihr wissen. Wir sind erstmal hingegangen und wir haben getestet. Es war gemütlich und nett. Und man kann sich am Anfang, kann man zu einer Salatbar gehen und dann kann man sich alles so zusammenstellen, wie man es braucht, alles schön frisch mit Croutons und alles Mögliche. Wer es gerne scharf mag, kann da auch auf seine Kosten kommen. Die Portionen sind groß und lecker. Und wenn wir in Hannover sind, dann gehen wir jetzt gerne, wenn es sich einrichten lässt, zu Minoas, dem Griechen mit dem plattdeutschen Namen. Und wenn mich in Hannover jemand nach einem guten Griechen fragt, dann fällt mir die Empfehlung nicht schwer und sage, ich gehe zu Minoas. Ich weiß ganz sicher, da wird es ihm gut gehen. Ich weiß, es tut meiner Freundschaft mit dem keinen Abbruch. Ne? Der wird mir sogar dankbar sein dafür. Um es auf den Punkt zu bringen. Ich habe den Griechen getestet. Und ich bin Dauergast geworden und ich empfehle ihn weiter. Jetzt fragt ihr euch, ja, wir sind hier im Gottesdienst, was hat denn das Ganze eigentlich mit Gottesdienst und mit Taufe zu tun? Der hält hier eine Rede über einen Griechen. Ruben hat vorhin erzählt, wie es gekommen ist, dass er sich taufen lässt. Dass er also, so hat er es gesagt, mit Jesus ganze Sache machen will. So kann es gehen. Und ich möchte eigentlich nichts anderes als sagen, wie es eigentlich gehen kann, wie es eigentlich fast immer geht. Und ich will verdeutlichen, wie aus jemand mit Kirche nichts am Hut habenden ein Christ wird. Jesus Christus testen, nachfolgen, empfehlen. Yeah. Ich lese uns, ihr habt es auf dem Zettel bekommen, den ersten Teil. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle. Also an der Stelle, wo Johannes der Täufer, wie sein Name schon sagt, taufte. Als Jesus vorüberging, da zeigte Johannes auf ihn und sagte: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Wo wohnst du, Meister? Kommt mit und seht selbst, wo ich wohne, sagte Jesus. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags, als sie mit Jesus gingen, und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Johannes der Täufer trifft Jesus. Johannes der Täufer, jetzt muss ich mal gucken, da haben wir ihn auf einem uralten Bild vom Isenheimer Altar. Mir war dieses Bild einigermaßen wichtig, deswegen zeige ich es euch. Johannes der Täufer verstand sich als Wegbereiter von Jesus. Er sagte den Leuten seiner Zeit, sie sollten umkehren von ihren bösen Wegen. Sie sollten umkehren und umdenken. Sie sollten aufhören, ihre Sünden zu leugnen, sondern sie sollten sich zu ihnen bekennen und rüberzukommen auf die Seite Gottes. Und deswegen taufte er die Leute auch. Die Taufe markierte das Rüberkommen auf die Seite Gottes. Er sammelte eine ganze Anzahl Jünger. Und für diese Jünger wurde er ein geistlicher Mentor. Er betreute sie, er brachte ihnen viel, viel Gutes bei. Und er wies auch schon darauf hin, dass er nicht in erster Linie ein Lehrer ist, sondern hauptsächlich ein Wegbereiter. Dass also nach ihm ein anderer kommen würde, der dann tatsächlich Gottes Reich bringen würde. Als Jesus zum Jordan kam, da erkennt Johannes der Täufer, dass er es ist, von dem er die ganze Zeit gesprochen hatte. Vorher wusste er es nicht, aber jetzt wusste er es. Jesus ist es. Er ist es, den er angekündigt hatte. Und er tauft Jesus im Jordan, nicht weil er es nötig hätte, auf die Seite Gottes zu kommen, sondern weil es eben Gottes Wille war. Und er bezeugt, dass er der Sohn Gottes ist. Und am nächsten Tag, 24 Stunden später, am Nachmittag, da kommt Jesus, wir wissen nicht warum, aber er kommt wieder zum Jordan, wieder an die Stelle, wo Johannes der Täufer ist. Und Johannes steht da mit zwei von seinen Jüngern im Gespräch. Und da fällt sein Blick auf Jesus und er sagt: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Und da können wir auch schon sehen, warum dieser Johannes der Täufer so seltsam dargestellt ist mit diesem Zeigefinger. Wenn man genau guckt, ist der Zeigefinger überlang. Der ist länger als eigentlich normal. Was wollte der Maler damit ausdrücken? Der wollte damit ausdrücken, dass das eben die Aufgabe von Johannes dem Täufer war, auf Jesus zu zeigen und zu sagen: Das ist der. Dem müsst ihr folgen. Und ich finde die Figur von Johannes dem Täufer unwahrscheinlich interessant, weil ich glaube, dass er so eine Art Urbild der Gemeinde eigentlich ist. Wir sind wie, oder sollten sein wie Johannes der Täufer. Also auf Jesus hinzeigen, das ist unsere Aufgabe. Wir sehen, wenn wir genau gucken, auch er ist in ziemlich schäbigen Kleidern und macht aus sich selber ganz wenig her. Und ich denke, das ist uns auch ins Stammbuch geschrieben, dass wir nicht so viel von uns selber her machen, nicht so viel dadurch auch auf uns selber zeigen, sondern dass der Zeigefinger dazu da ist, wirklich auf Jesus zu zeigen. Seht auf ihn, geht zu ihm. Er ist das Lamm Gottes, das Opferlamm. Was bedeutet dieser Titel? Die Bibel sieht die Menschen generell in einer ganz großen Misere, in einem ganz großen Kummer. Sie sind von ihrem Schöpfer getrennt, von Gott getrennt. Gott ist die Quelle des Lebens, auch die Quelle der Qualität des Lebens. Und sie leben ein Leben ohne tragenden Sinn. Und nach diesem Leben kommt dann der Zahltag, das Gericht. So ist uns das gesagt in der Bibel, sehr, sehr deutlich. Es erinnert ein bisschen an die augenblickliche Lage von Griechenland. Das haben wir ja diese Woche sehr stark mitgekriegt. Ein Land bis über beide Ohren verschuldet, nicht mehr in der Lage, die Zinsen zu zahlen. Und die Leute wollen immer mehr Zinsen, immer höhere Zinsen von diesem Land. Dazu befindet es sich in einer Krise. Es hat sowieso nicht genug Einnahmen, um je die Zinsen zu zahlen, geschweige denn die Schulden zu tilgen. Unmöglich. Wo findet sich einer, der die Schulden abbezahlt? Das ist die große Frage in der aktuellen Zeit. Die 17-Euro-Länder halten erstmal zusammen. Aber wie lange? Die Griechen werden ihre Probleme selber lösen müssen. Aber können sie das? Die Bibel sagt, der Mensch kann seine Probleme nicht, definitiv nicht alleine lösen. Das kann er nicht. Der Begriff Opferlamm besagt, hier ist der, der die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen hat und ans Kreuz getragen hat. Er hat bezahlt für die Schuld aller Menschen, aller Sünden. Johannes sagt also mit diesem Wort den Opfertod Jesu am Kreuz voraus. Auf dieses Lamm Gottes wartete man damals in Israel ganz intensiv. Auch Israel wusste, es war verschuldet. Bis über beide Ohren. Es brauchte einen Helfer. Johannes macht hier also für die damaligen Hörer eine hammerharte Aussage. Jesus ist der, auf den wir im Grunde alle warten. Die beiden Jünger von Johannes dem Täufer hören das, sind neugierig geworden und sie lassen Johannes stehen und gehen hinter Jesus her. Ich habe mir so gedacht, was macht das eigentlich mit Johannes? Der muss ja eigentlich total traurig sein, dass die beiden ihn hier verlassen, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Die beiden, die sind zwar nicht überzeugt, aber weil das Wort von Johannes dem Täufer so ein Gewicht hat für sie, deswegen sind sie überzeugt genug, um wissen zu wollen, ob das auch wirklich stimmt. Jesus bemerkt die beiden irgendwann, die folgen ihm, vielleicht in 20 Meter Entfernung, das merkt man irgendwann, dass da einer ständig hinter einem hergeht. Und schließlich dreht er sich um und fragt, was sie von ihm wollen. Wo wohnst du, Meister, fragen die ihn. Die fragen also nach seiner Adresse, seiner Telefonnummer oder Adresse, Telefonnummer heute vielleicht. Merkwürdig, was ist denn das für eine Antwort? Ja, wo wohnst du? Ja, im Grunde genommen ist es eine Antwort. Es macht deutlich, Jesus, Johannes der Täufer hat da was gesagt. Und jetzt wollen wir dich kennenlernen, um herauszufinden, ob es wirklich stimmt. Ob du das bist, ob du das Opferlamm bist, ob du der Hoffnungsträger bist, der Befreier, auf den wir so sehnlich warten. Sie wollen Jesus ein bisschen auf den Zahn fühlen, ihn testen, aber nicht, weil sie ihn abschießen wollen, sondern weil sie ehrlich auf der Suche sind. Jesus hat nichts dagegen einzuwenden. Er lädt sie ein, er sagt zu ihnen, kommt und seht. Mehr sagt er nicht, fängt keine große Diskussion an oder so. Kommt und seht. Einverstanden, testet mich. Die Bibel behauptet von Jesus an vielen, vielen Stellen, dass Jesus die einzige Möglichkeit ist, um zu Gott zu kommen. Es ist keine andere Möglichkeit gibt, mit Gott in Kontakt zu kommen, als nur durch Jesus. Ganz, ganz eindeutig. Dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Dass Gott die Schuld eines jeden Menschen vergibt. Und Jesus ist das Lamm Gottes. Wer die Schuld los ist, der kann zu Gott kommen. Da ist der Weg frei. Er darf ewig, auch nach seinem Tod, mit Gott zusammen sein. Die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob irgendetwas von diesen Aussagen stimmt, die wir machen als Gemeinde. Das sage ich nicht zum ersten Mal hier. Das habe ich schon oft gesagt, haben auch andere schon oft gesagt. Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, ist, Jesus zu testen. Sich ein bisschen auf Jesus einzulassen. Nicht nur zu hören, sondern zu testen. Der Sache auf den Grund zu gehen. Wer heute Morgen hier ist, der hat im Grunde genommen die Testphase schon eingeleitet, denn er hört ja schon. Wie geht das? Jetzt muss ich mal weitergehen hier. Jesus Christus testen ist der erste Punkt und dann der erste Unterpunkt. Ganz praktisch, wie kann man Jesus testen? Gibt es einen Vorschlag? Wie kann man das? Also wenn ihr keinen Vorschlag habt, lesen Sie ein Evangelium. Also ich habe nicht gleich das große Wort Bibel gesagt. Ich weiß, viele Leute haben Respekt vor der Bibel, so ein dickes Buch und weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber ein Evangelium. Also Matthäus, Markus, ein ganz kurzes Evangelium. Oder Lukas, ein bisschen ausführlicher. Johannes, manchmal rätselhaft, aber von einer unglaublichen Tiefe. Lesen Sie einen Lebensbericht von Jesus. Und machen Sie noch mehr. Merken Sie sich die Stellen, wo steht, was Jesus von uns möchte, wie wir uns verhalten sollen. Und leben Sie danach. Machen Sie das mal in einer Testfrage. Sagen Sie nicht, naja, ich habe irgendwie schon mal was gehört und nichts gefunden. Da würde ich zurückfragen. Ja, haben Sie in der Bibel gelesen? Kennen Sie sie schon? Die meisten Leute, die mit der Bibel fertig sind, die haben sie eigentlich gar nicht gelesen. Wenn sie sie gelesen haben, haben sie gar nicht erst versucht, sie umzusetzen. Lesen Sie in der Bibel, beginnen Sie mit einem Evangelium und leben Sie danach. Und der zweite Punkt ist, das Ganze begann mit einem Gespräch mit Jesus. Und das können wir auch. Wir können mit Jesus beten, reden. Auch wenn wir im Moment gar nicht sagen würden, ich bin gläubig, aber wir können mit ihm reden. Suchen Sie das Gespräch mit Jesus. Und sagen Sie ihm, Herr, ich möchte, wenn du lebst, oder Jesus, wenn Sie noch nicht Herr sagen können, sagen Sie Jesus, wenn du lebst, wenn du lebendig bist, dann zeig dich mir. Ich bin auf der Suche nach dir. Ich bin offen für dich. Komm und red in mein Leben rein. Und schließlich das Dritte, setzen Sie sich nicht selber unter Druck. Bei manchen ist es ein bisschen krampfhaft. Sie versuchen das Ganze in 3 Tagen abzuhandeln. Aber machen Sie das nicht. Lassen Sie sich ein bisschen Zeit dafür. Jesus lädt die beiden Jünger ein. Kommt und seht. Das klingt ziemlich entspannt, finde ich. Er muss ihnen nicht gleich irgendwie welche so Gesetze an den Kopf knallen, sondern na, kommt und schaut euch mal um. Und wenn ich wissen will, ob Minoas gut ist, dann reicht ein Besuch auf der Homepage nicht aus. Dann muss ich testen, dann muss ich hingehen und mal probieren, wie es schmeckt. Die beiden Jünger haben Jesus getestet und sie waren begeistert und sie sind schließlich Jesus dauerhaft nachgefolgt. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort des Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wer Jesus getestet hat, wird ihm nachfolgen. Das taten auch die beiden Jünger später. Wir lesen es nicht in dieser Geschichte, aber später bekommen wir es mit. Einer von ihnen war Andreas, hochinteressanter Mann. Andreas wurde zu einem echten Nachfolger Jesu aufgrund dieses Besuchs bei ihm. Er brachte seinen Bruder Simon zu Jesus. Er gehörte zum engsten Jüngerkreis, zu den 12 Menschen, die den dichtesten Draht, den stärksten Draht zu Jesus hatten, den sogenannten Aposteln. Und er ist derjenige, der bei der Speisung der 5000 auf den Jungen mit den 5 Broten und den 2 Fischen aufmerksam machte. Andreas gilt als der Apostel Kleinasiens, Konstantinopels und der Russen. Wie dem auch sei, er widmete sein Leben Jesus und wurde sein Nachfolger. Er hat seine Nachfolge teuer bezahlt mit seinem Leben. Er ist hingerichtet worden an so einem Andreaskreuz. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Vor Bahnübergängen ist so ein Andreaskreuz. Vielleicht habt ihr auch schon gesehen, in der englischen Flagge ist auch ein Andreaskreuz drin. Das ist der Part von Schottland. Das ist der Nationalheilige Schottlands. Seine Verfolger, aber für Andreas stimmte das Preis-Leistungs-Verhältnis trotzdem, obwohl er gestorben ist. für seine Beziehung zu Jesus. Locker stimmte das Preis-Leistungs-Verhältnis, denn seine Verfolger, die sind längst tot. Aber er darf jetzt 2000 Jahre später schauen, was er geglaubt hat. Über den zweiten Jünger erwähnt der Text nichts. Man spekuliert, es könnte Johannes sein. Nicht Johannes der Täufer, sondern Johannes, dem wir das Evangelium verdanken, der das Ganze hier erzählt. Wer Jesus getestet hat, der glaubt nicht nur in dem Sinn, dass er irgendwie so Gedanken für wahr hält, sondern der folgt ihm nach. Der lebt mit ihm. Das ist der Sinn der Taufe. Aus einem unverbindlichen Tester wird ein verbindlicher Nachfolger. Und damit ein Königskind. Kürzlich hatten wir eine Taufe abgesagt, ihr seid beide, zwei Täuflinge hatten wir, Königskinder, königliche Hoheiten. Und das trifft auch auf Ruben zu. Wer Jesus kennengelernt hat, der braucht ihn nicht nur für die Grenzfälle im Leben, wenn es ihm schlecht geht, wenn er im Sterben liegt oder so, sondern für jeden Tag. Er verbringt sein ganzes Leben mit ihm und darüber hinaus in der Ewigkeit. Und diese Beziehung, die wirkt sich im Laufe der Zeit extrem auf das Verhalten aus. Man merkt es im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, wie sich ein Mensch entwickelt und verändert. Er selber möglicherweise nicht so, aber sein Umfeld merkt es. Jesus lässt sich testen und wer ihn gefunden hat, der bleibt bei ihm. Der wird zum Nachfolger. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Jesus Christus, wie war das bei mir, bei Minoas? Ich habe es getestet. Ich bin zum Stammgast geworden, ja? Ja, empfehlen. Jesus Christus empfehlen. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Da nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Petrus heißen. Wie schnell wird aus einem Ungläubigen ein Missionar? Unglaublich, finde ich ganz unglaublich. Andreas ist nach dieser Begegnung mit Jesus überzeugt, und erzählt sofort seinen Bruder Simon davon. Wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Gesalbten, den Christus gefunden. Das Opferlamm, auf das wir gewartet haben, das ist jetzt da. Der Heilmacher des Lebens ist jetzt da. Das erzählt Andreas seinem Bruder. Wie bereits erwähnt, erzähle ich gern, dass man bei Minoas in Heidkampel in Hannover gut essen kann. Es lohnt sich, dahin zu gehen. Ich bin so überzeugt und begeistert, dass ich sogar in einer Predigt darüber rede. Das ist allerhand. Wie viel mehr sollte ich dann eigentlich von Jesus sagen? Weitererzählen, ihn weiterempfehlen. Also, manche Leute wundern sich schon sehr, warum wir es immer so mit der Mission haben hier und warum wir unbedingt immer so an die Öffentlichkeit gehen wollen mit dem, was wir zu sagen haben, warum wir nicht im kleinen Kämmerlein bleiben, aus genau dem Grund. Wir können ja keinen bekehren. Soll uns keiner den Vorwurf machen, wir wollen ja alle bekehren. Wir bekehren keinen. Und warum nicht? Ja, weil wir können keinen bekehren. Jesus testen. Kann nur jeder selber. Guck, was Johannes der Täufer gemacht hat. Hat er die bekehrt? Die hat er nicht bekehrt. Er hat nur gesagt, guck mal, das ist das Lamm Gottes. Und mehr können wir auch nicht tun. Und dann ist das Wort raus. Und was mit diesem Wort geschieht, das ist ganz allein ihre Sache, unsere Sache. Er hat mein Leben verändert und darum erzähle ich gern von ihm weiter. Er hat mir meine Schuld vergeben. Und er hat meinem Leben einen Sinn gegeben. Und weil ich Jesus erlebt habe, ja, dagegen ist Essen bei Minoas wirklich ein Dreck. Gar nichts dagegen. Da müssen wir uns das eigentlich immer wieder neu klar machen. Wir müssen Jesus weiterempfehlen, nicht weil wir das müssen, weil das so irgendwie Gesetz ist, sondern weil unser Leben doch selber reich geworden ist dadurch und weil wir doch selber auch gar nicht mehr ohne Jesus leben wollen. Da sage ich, wir wollen niemand bekehren. Wir können es nicht und wir werden es nicht versuchen. Aber wir haben Jesus getestet und wir haben bei ihm Vergebung und wir haben Klarheit und ewiges Leben bekommen und Sinn. Und warum sollten wir genau das für uns behalten, was das Allerwichtigste in unserem Leben ist? So viele andere Dinge empfehlen wir jeden Tag. Ein Auto, ein Reiseort, ein Urlaubsort. Warum sollen wir nicht Jesus empfehlen? Restaurants muss man testen. Die Jünger haben Jesus getestet. Testen Sie heute Jesus. Lesen Sie in der Bibel. Wir haben einige im Angebot hier. Und beginnen Sie das Gespräch mit Gott. Herr, ich suche dich. Wenn Ihre Testphase abgeschlossen ist und Ihnen das geschenkt wurde, dass Sie Klarheit haben, der Zweifel besiegt ist, dann werden Sie Stammgast. Dann machen Sie eine verbindliche Entscheidung daraus. Werden Sie zu einem Nachfolger Jesu. Fragen Sie nach seinem Willen in Ihrem Leben. Und sprechen Sie Ihre Empfehlung aus. Fangen Sie an, von ihm weiterzusagen. Zum Schluss nehmen Sie sich Zeit zum Testen, aber schieben Sie es nicht auf die lange Bank, damit anzufangen. Amen.